HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer, Ochse am Mikrofon. Guten Morgen und einen schönen Sonntag Ihnen. Unsere Themen heute in Himmel und Erde. Enttäuschung statt Euphorie. Viele Argentinier blicken skeptisch auf die ersten 5 Amtsjahre von Papst Franziskus. Reformer aus Leidenschaft. Der Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng wird 90 Jahre alt. Schwerwiegende Regelverstöße. Das Bistum Limburg stoppt Umbaupläne am Bischofshaus. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema heißt es heute Zeit für Zartheit. Wenn am Dienstag der Frühlingsanfang im Kalender steht, dann kann uns das anregen, die zarten und zärtlichen Seiten des Lebens neu zu entdecken. In dieser Woche war es genau 5 Jahre her, dass der argentinische Kardinal Bergoglio zum neuen Papst Franziskus gewählt wurde. Seitdem mischt er die katholische Kirche ganz schön auf. Viele, die früher der katholischen Kirche eher kritisch gegenüberstanden, applaudieren jetzt den Worten des Papstes. Allerdings, ausgerechnet in seiner argentinischen Heimat, blicken viele mit Ernüchterung auf die ersten 5 Jahre ihres Papstes.
Eigentlich sind wir schon ein bisschen sauer, sagt dieser Mann, der gerade aus der Kirche Immaculada Concepción in Buenos Aires kommt. Papst Franziskus winkt von einem großen Plakat am Kirchengebäude herab, aber die Argentinier warten bis heute vergeblich darauf, ihren Landsmann als Papst begrüßen zu können. Wir sehnen seinen Besuch herbei, am liebsten gleich morgen.
Que venga mañana.
Sí.
Ja, das ist schon etwas enttäuschend. Wir sind enttäuscht, denn er reist so viel und wird weiter viel reisen. Hier hat er seine Familie und sehr viele Freunde. Wir warten schon sehr dringend darauf, dass er als Papst herkommt. Vor 5 Jahren, im März 2013, war Erzbischof Bergoglio zum Konklave nach Rom abgereist. Aber seitdem hat er keinen Fuß mehr auf argentinischen Boden gesetzt. Und inzwischen lässt es sich nicht mehr schönreden. Franziskus macht einen Bogen um sein Heimatland. Das tut den stolzen Argentiniern weh. Und deswegen sagen selbst die treuesten Papstfans in Franziskus alter Diözese inzwischen, sie seien enttäuscht und desillusioniert. Irgendwann muss er doch endlich einmal kommen, sagt dieser Gläubige. Schließlich war Franziskus auch als Papst schon in fast allen Ländern Südamerikas. In Brasilien, Ecuador, Bolivien und sogar im kleinen Paraguay, in Kolumbien und zuletzt in Chile und Peru. Viele Argentinier nutzten diese Gelegenheit, fuhren im Januar extra nach Santiago de Chile, um dem Papst dort mit blau-weißen Argentinien-Fähnchen zuzuwinken. Es gibt einen tiefen politischen Graben zwischen den Anhängern der früheren und der aktuellen Regierung. Vielleicht ist das Land noch nicht so weit, Franziskus zu empfangen und dabei diese Konflikte zu umgehen. Das sehen auch die Gläubigen in Buenos Aires so. In seiner Jugend hatte Jorge Bergoglio deutliche Sympathien für die Peronisten. Mit der linkspopulistischen Präsidentin Kirchner stritt er sich allerdings trotzdem leidenschaftlich. Und jetzt scheint zu gelten, der Papst will sich auf keinen Fall von einer Seite vereinnahmen lassen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er kommt, aber ich glaube, dahinter steckt viel Politik. Das Land ist gar nicht in einem Zustand, in dem es den Papst empfangen könnte. Sowohl die Regierung als auch die Opposition wollen ihn mit Beschlag belegen und unter diesen Bedingungen wird er nicht kommen. Franziskus selbst hat sich zuletzt vor 2 Jahren an die Argentinier gewandt und von Terminproblemen gesprochen. Er könne sich eben nicht teilen. Doch viele Argentinier haben zumindest 2018 mit genügend Abstand zu allen kritischen Wahlterminen fest mit einem Besuch des Papstes gerechnet. Dass er auch in diesem Jahr nicht kommt, dafür fehlt ihnen endgültig das Verständnis. Vom Wir-sind-Papst-Gefühl ist in Buenos Aires nach 5 Jahren jedenfalls nicht mehr viel zu spüren.
Ernüchterung statt Euphorie. In Argentinien sind viele Menschen enttäuscht, dass Papst Franziskus seine Heimat noch nicht besucht hat, wie unser Korrespondent Ivo Maruschek beobachtet hat. Der Tübinger Theologe Hans Küng ist wohl einer der bekanntesten seiner Zunft. Ein Visionär, ein Kritiker der Amtskirche, ein leidenschaftlicher Verfechter der Ökumene und des Dialogs der Religion. Morgen feiert Hans Küng seinen 90. Geburtstag.
Hans Küng gilt als einer der profiliertesten deutschsprachigen Theologen der letzten Jahrzehnte. Gleichwohl haftet der Karriere des geborenen Schweizers, der seit 1960 in Tübingen lebt, etwas Ambivalentes an. Einerseits sieht er sich bis zum heutigen Tag als treuer und innerlich gebundener Spross einer katholischen Kirche. Andererseits aber gibt es kaum einen anderen Theologen, der die vatikanische Hierarchie derart oft kühn und scharf kritisierte wie er.
Wenn die Partei immer recht hat, wie im Kreml damals, ja, da können sie keine Reformen durchführen, die haben ja immer recht. Wenn das, was auch die Bischöfe notgedrungen oft zustimmen, wenn das von vornherein stimmt, können sie keine Reformen durchführen.
Auch seinem weit über Mitteleuropa hinausgehenden Ruf als Theologe haftet etwas Widersprüchliches an. Denn seine Berühmtheit hat Hans Küng im Grunde einer Niederlage gegenüber der Kirche zu verdanken. 1979 nämlich entzog ihm der Rottenburger Bischof Georg Moser in Absprache mit Rom die katholische Lehrerlaubnis. Hintergrund war ein zuvor von beiden Seiten hart geführter Disput um Küngs Buch Unfehlbar, eine Anfrage, in dem er das Amt des Papstes unter die Lupe nahm. Mit diesem Schritt öffneten sich ihm gleichzeitig die Türen zu neuen Themen und größerer Popularität. Er widmete sich nämlich von nun an den großen Weltreligionen, gründete die Stiftung Weltethos und sprach im November 2001 vor der UNO.
Damals konnte ich natürlich nicht ahnen, dass das jetzt die Öffnung für völlig neue Gebiete sein würde. Aber im Nachhinein kann ich tatsächlich sagen, dass ich dankbar bin über diesen zwar schwierigen, aber doch fruchtbaren Weg.
Dass Küng bis heute zu den hellsten Sternen am Theologenfirmament zählt, zeigte sich schon früh. Nach seinem Studium in Rom wurde er nämlich mit gerade einmal 32 Jahren jüngster deutschsprachiger katholischer Theologieprofessor. 2 Jahre später ernannte ihn Papst Johannes der 23. zu einem von nur 3 deutschen Beratern auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, zusammen mit Karl Rahner und Josef Ratzinger. Gerade zuletzt genanntem hat der geborene Schweizer ein sehr spezielles Verhältnis. So holte Küng zwar den jungen Ratzinger 1966 nach Tübingen, musste dann aber mit ansehen, wie dieser infolge der Studentenunruhen die dortige Uni verließ und beide Theologen ganz gegensätzliche Entwicklungen vollzogen. Der eine zum Kirchenkritiker, der andere zum Papst. Gleichwohl spricht Küng bis heute davon, dass er sich stets treu geblieben ist.
Ich bin in dieser Weltkirche geblieben, aber ich habe jede Herausforderung aufgenommen und so bin ich schließlich, nicht wahr, von den Problemen der katholischen Kirche zu den Problemen der Christenheit gekommen, der Weltreligionen, des Weltfriedens und schließlich des Weltethos. Ich verstehe das also nur als eine Horizonterweiterung und nicht ein Abrücken vom Zentrum.
Wenngleich er sich durchaus als katholischer Reformer und ökumenischer Unruhestifter bezeichnen lässt, sähe es Hans Küng doch gerne, wenn die römische Kirche seine Verurteilung von einst noch zu seinen Lebzeiten aufheben würde.
Ulrich Pick über den Tübinger Theologen Hans Küng, der morgen seinen 90. Geburtstag feiert. In dieser Woche verschickte das Bistum Limburg eine Mitteilung, bei der man sich zunächst etwas die Augen reiben musste. Schon wieder sind beim Limburger Bischofshaus die Kosten für Umbaumaßnahmen unkontrolliert in die Höhe geschossen. Immerhin, das Bistum hat reagiert und kräftig auf die Bremse getreten. HR-Info-Korrespondentin Lisa Will mit den Details.
Schon wieder sind bei Umbauarbeiten am Limburger Bischofshaus erhebliche Mehrkosten entstanden. Ein Mitarbeiter der Verwaltung hatte eigenmächtig einen Architektenvertrag abgeschlossen, in Höhe von 400.000 Euro. Nach Angaben des Bistums soll die Privatwohnung im Bischofshaus umgebaut werden. Sie soll vom angrenzenden Diözesanmuseum genutzt werden. Und umgebaut werden sollte, so die Ansage, mit möglichst geringem finanziellen Aufwand. Über diese Ansage hat sich laut Bistum aber ein Mitarbeiter hinweggesetzt und eigenmächtig einen Auftrag vergeben. Das Bistum spricht von schwerwiegenden Regelverstößen und hat arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter eingeleitet. Trotz des sofort verhängten Baustopps sind dem Bistum bis jetzt schon Kosten im niedrigen 6-stelligen Bereich entstanden.
HR Info. Himmel und Erde.
Zurzeit läuft bei dem Fernsehsender RTL wieder eine neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar, kurz DSDS. Dort präsentieren junge Leute ihre Gesangskünste vor einer Jury und hoffen auf die große Karriere. In diesem Jahr ist auch der 21-jährige Diego dabei, ein Kandidat wie jeder andere, eigentlich.
Diegos größter Traum ist es, Sänger zu werden. Die Castingshow DSDS lässt für ihn diesen Traum ein kleines Stückchen wahr werden. Seine Auftritte bisher haben die Jury begeistert und er ist stolz, dabei zu sein. Allerdings fand Diegos Auftritt nicht bei allen Menschen so einen Zuspruch. Die Bild-Zeitung titelte:
DSDS-Skandal um psychisch Kranken. Kandidat kam direkt aus der Anstalt.
Eine Schlagzeile, die Diego auf eine Eigenschaft reduziert: seine Krankheit. Er leidet unter einer drogeninitiierten Psychose und lebt in einem Wohnheim der kirchlichen Graf-Recke-Stiftung. Pfarrer Markus Eisele, theologischer Vorstand der Stiftung, kann diese Darstellung nicht nachvollziehen.
Denn da werden Vorurteile geschürt. Und das ist so ein Denken: einmal Anstalt, immer Anstalt. Anstalten gibt es aber überhaupt gar nicht mehr. Ich finde tatsächlich, dass nicht die Teilnahme von Diego an der Castingshow das Problem ist, sondern eigentlich diese gesellschaftliche Realität, wo Menschen stigmatisiert gekennzeichnet werden können, einfach nur aufgrund einer einzigen Eigenschaft.
Diego ist volljährig. Er kann und soll ein selbstbestimmtes Leben führen. Er hat einen Betreuer, der ihm zur Seite steht. Dieser hat viele Gespräche mit Diego geführt und ihn auch darauf vorbereitet, was ihn bei DSDS erwarten kann.
Bedeutet aber nicht, dass wir die Entscheidung abnehmen. Wir haben nicht die Rolle einer Mutter oder eines Vaters, die sagen, aber zu DSDS darf es nicht gehen. Das ist nicht unser Recht. Jeder Klient muss in der Form der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unterstützt werden, wie er oder sie das wirklich will.
Im Alltag sind Gleichstellung und Teilhabe für Menschen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen immer wieder ein Problem. Für Diego ist die Fernsehshow Alltag. RTL hat seine Krankheit in der bisherigen Darstellung nicht zum Thema gemacht, sondern ihn wie jeden anderen Kandidaten auch behandelt. Und in den sozialen Medien gibt es auch positive Reaktionen. So schreibt eine Userin:
Zieh dein Ding durch, du bist klasse und crazy. Sowas braucht heutzutage das langweilige Deutschland.
Eine sehr ermutigende Aussage, meint auch Pfarrer Markus Eisele.
Niemand von uns ist gefeit dagegen, selbst psychisch krank zu werden. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie möchte ich eigentlich, dass man mir da begegnet? Wenn man sich die Frage so stellt, dann ist ziemlich klar, dass Menschen, egal ob sie gesund oder erkrankt sind, wollen, dass man ihnen von gleich zu gleich begegnet.
Psychisch krank und trotzdem Kandidat bei DSDS. Pfarrer Markus Eisele von der Diakonischen Graf-Recke-Stiftung findet, das muss möglich sein. Von der Skandalisierung des Auftritts von Diego aus der Wohngruppe der Stiftung hält er nichts. Das war ein Beitrag von Lea Katharina Müller. In der vergangenen Woche gab es für uns schon einen kleinen Vorgeschmack. An diesem Wochenende lässt uns der Winter noch mal ein bisschen frösteln, aber am Dienstag steht dann im Kalender Frühlingsanfang. Und wenn Sie mal durch die Natur streifen, werden Sie es schon entdecken. Zartes Grün, erste feine Knospen, die sich nach vorne wagen. Neues, zartes Leben. Der Frühling, er ist Zeit für Zartheit. Und darum geht es heute in unserem Sonntagsthema in Himmel und Erde. Gerade jetzt können wir vielleicht noch einmal die zarten Seiten des Lebens entdecken. Bei Menschen sprechen wir ja manchmal von zarten Gemütern. Menschen, die vielleicht besonders empfindlich reagieren, die sehr sensibel sind. Es gibt Menschen, die werden als hochsensibel bezeichnet und die haben es im Alltag oft gar nicht leicht.
Die studierte Theaterwissenschaftlerin Tatjana Petersen kennt es seit langem, dieses Gefühl, wenn sie komplett überreizt ist, wenn sie einfach nichts mehr aufnehmen kann.
Ich spüre das körperlich, da gibt es einen Flirren, also so als wären meine Nerven überreizt und eine ganz starke Erschöpfung. Und das kann, wenn die Überreizung zu groß sein, sogar in eine Niedergeschlagenheit und in einem depressiven Zustand münden, dass ich einfach zu nichts mehr Lust habe. Und ich merke auch, dass ich dann ganz schnell auch hochgehe.
Andere Hochsensible bekommen starke Kopfschmerzen, erbrechen sich oder haben sogar einen Nervenkollaps. Ursache der Hochsensibilität ist vermutlich eine angeborene Besonderheit des Gehirns, ähnlich wie bei Linkshändern. Jede Sekunde prasseln unendlich viele Reize auf das menschliche Gehirn ein. Eine Art von Filter fängt jedoch den größten Teil dieser Reize ab. Bei Hochsensiblen ist dieser Filter offenbar deutlich durchlässiger, ihr Speicher dadurch schneller voll. Auch das innere Gefühlsleben von Hochsensiblen ist meist sehr intensiv. Tatjana Petersen stieß jedoch schon als Kind bei ihren Eltern auf völliges Unverständnis.
Tatjana ist empfindlich und stell dich nicht so an. Das sind Sätze, die ich ganz früh gehört habe und sehr oft gehört habe. Und das wollte ich nicht sein. Ich wollte ja, dass mich meine Eltern toll finden. Und das, was ich war, war offensichtlich nicht richtig.
Die kleine Tatjana war fantasievoll, sozial, intelligent und sehr analytisch. Doch sie wollte so robust sein wie andere Kinder und entwickelte Methoden, sich anzupassen.
Und habe dann die Flucht nach vorne angetreten und wurde dann, glaube ich, besonders mutig, besonders laut, besonders forsch und habe gemerkt, dass das funktioniert, also dass ich das kann und war da erstmal sehr stolz drauf.
Mit viel Selbstdisziplin ging die heute 57-Jährige einen erfolgreichen Berufsweg. bis ihr letzter Job in einer großen Berliner Kulturinstitution sie schließlich in die Knie zwang. Jeden Tag öffentliche Termine, Kontakt mit unzähligen Menschen, ständige Störungen. Petersen wurde ernstlich krank und erkannte, dass ihr die Rückzugsmöglichkeiten fehlten, dass sie überflutet wurde von Reizen, dass sie gegen ihre eigentliche Natur lebte. Heute als selbstständige Mediatorin nutzt Tatjana Petersen nun die vielen Stärken eines hochsensiblen Menschen. Sie liebt die Stille, ist kreativ, findet innovative Lösungen, kann sehr gut fokussieren. Und sie hat in der Mediation ein untrügliches Gefühl für Stimmungen.
Ich kriege immer wieder gespiegelt, dass Menschen sich einfach sehr verstanden fühlen. Und es ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass das Verfahren funktioniert, dass die Menschen sich verstanden und gesehen und gehört fühlen.
Wenn Zartheit und Sensibilität besonders ausgeprägt sind, Elena Grebentrog porträtierte eine hochsensible Frau. Zeit für Zartheit, unser Sonntagsthema heute in Himmel und Erde. Musik kann ja bei vielen Menschen besonders die zarten Seiten wecken. Und eines der vielleicht zartesten Instrumente ist die Harfe.
Die Harfe, die hat verschiedenfarbige Saiten. Die roten sind die Cs und die schwarzen die Fs. Die ersten Töne, die sind ganz, ganz schnell. Also es klingt einfach super schön sofort, wenn man einen Ton zupft.
Der sanfte Klang der Harfe ist es aber längst nicht alleine, der Cordula Poos begeistert, wenn sie an ihrem Instrument sitzt.
Der Klangkörper, den hat man an seiner Schulter liegen. Und dadurch kommen diese Riesenschwingungen, die sich da in dem Holz ausbreiten, auch direkt auf den Körper. Und ich kenne niemanden, der das nicht mag. Wenn ich da eine halbe Stunde dran sitze, dann bin ich total ruhig. Das tut einfach gut.
Und das spürte die Musikerin schon vor vielen Jahren, als sie mit dem Harfespielen begann.
Mit 16 hatte ich eine neue Klavierlehrerin. Und dann stand aber neben dem Klavier von meiner neuen Klavierlehrerin so eine Harfe. Und dann habe ich mich da dran gesetzt und bin nicht mehr weggegangen.
Die Anziehungskraft des Instruments damals war für sie so groß, dass sie in Berlin, Würzburg und dem norditalienischen Brescia klassische Harfe studierte und dann lange in Orchestern spielte. Nebenher gibt sie Unterricht und erlebte dabei auch einen echten Boom.
Viele Schüler sind in den 90er Jahren gekommen wegen dem Angelo Kelly aus der Kelly Family, weil der Harfe gespielt hat.
Bei den Schülern handelt es sich aber nach wie vor meist um Mädchen oder junge Frauen. Ihre Erklärung dafür:
Stellen Sie sich mal vor, Sie sind 13. Und sagen, nee, ich gehe heute nicht zum Fußball, ich muss nur Harfe üben. Das kommt schlecht an bei den Jungs. Das ist einfach immer noch so ein bisschen in der weiblichen Richtung eher verhaftet. So Engelsinstrument, blonde lange Locken und weißes Kleidchen und sowas, alles gehört immer noch dazu.
Vielleicht auch gerade deswegen bekommt Cordula Poos schnell Hilfe, wenn sie ihr 40 Kilo schweres Gerät bei Auftritten manchmal hoch über Treppen schleppen muss. Und 50 Mal im Jahr ist sie in weiten Teilen Deutschlands, überwiegend dabei in Hessen, zu hören, auf Einladung von Kulturinitiativen, auf Festivals, in Clubs oder auch in Kirchen. Inzwischen meist mit eigenen Stücken, begleitet von einem Perkussionisten.
Der spielt die tollsten Percussion-Instrumente. Der spielt große Gongs und Udus. Das sind so wie Tontöpfe, auf denen er rumtrommelt. Und da denkt man erstmal, das passt nicht. Wenn man die Harfe so ein bisschen verstärkt, dann passt es super toll zusammen.
Zarte Saiten, ein Engelsinstrument. Klaus Pradella porträtierte eine Harfenistin und ihr zartes Instrument. Zeit für Zartheit, unser Sonntagsthema heute, zwei Tage vor Frühlingsanfang. Wo findet die Zartheit eigentlich Platz in unserem Alltagsleben und wo hat sie ihre Grenzen? Darüber hat meine Kollegin Petra Diebold mit der Wiesbadener Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand gesprochen.
Frau Hillenbrand, zart sein, zart miteinander umgehen. Ich finde, es klingt sehr ungewöhnlich in unserer Zeit. Zärtlich ist uns da vertrauter. Aber was bedeutet dieses Zarte eigentlich konkret?
Zum Glück gibt es da zurzeit so ein bisschen eine neue Bewegung, die diesem Harten ganz bewusst was anderes entgegensetzt und sagt, wir brauchen das eigentlich. Wir brauchen diese Kraft auch der Verwundbarkeit, des Sanften, des Weichen, was uns Menschen eben auch ausmacht und was uns ganz andere Möglichkeiten auch bietet, außer so dieser Schutzmauer und dem Helm und der Rüstung.
Und wie kann das aussehen, dieses Zarte? Wo erleben Sie das zum Beispiel?
Also das eine ist ja, dass man eben auch, wenn man mal aufmacht, wenn man die Schutzmauer mal runtermacht, dass man viel mehr mitbekommt, was läuft um mich herum ab, was ist bei meinem Gegenüber los, was passiert hier gerade. Und man kann sich dann auch besser anpassen, wenn man eben nicht so starr und auf Hab 8 und auf Abwehr betont ist, sondern sagt, ja, ich lasse mich auch selber ein bisschen bewegen von dem, was gerade los ist, kann mich da anpassen und vielleicht auch mal die Richtung wechseln und auch wachsen. Ne? Sie hatten ja das Bild von dem Frühling, von den Blumen. Ich kann ja nur wachsen, wenn ich weich sein darf. Was Hartes, was Starres geht nicht. Bei den Tieren, die starren Tiere, die können nur wachsen, wenn sie den harten Panzer abschütteln. Ne? Also das, was weich ist, kann sich auch entwickeln und wachsen.
Das ist ein schönes Bild. Ich bleibe mal im Bild im Tierreich. Das ist sowas wie die Krallen einziehen und sozusagen auf Samtpfoten zu gehen, gell?
Mhm, genau. Und damit ganz bewusst den anderen nicht zu verletzen. Ne? Und das ist in dem Sinne sogar etwas, was einem selber dann ganz gut tun wird, weil man arbeitet dadurch beziehungserhaltend, ja, selbst wenn es auch mal was zu klären gibt oder wenn ich nicht so einer Meinung bin. Aber wenn ich immer gucke, dass das für uns beide auch ein guter Weg ist, dann habe ich langfristig mehr davon. Weil mit Gewalt kann ich das auf eine Zeit lang mal machen, aber das auf Dauer bringt es nichts. Ich werde ja mit diesem Chef, mit diesem Mitarbeiter, mit diesem Kollegen oder hoffentlich auch mit den Kunden länger zu tun haben. Und je besser uns es beiden in der Situation geht, desto länger wird es mit uns beiden gut klappen.
Jetzt könnte man ja sagen, wer so Vorsicht und Zartgefühl lebt, der zieht vielleicht immer den Kürzeren in der Ellenbogengesellschaft. Aber so, was Sie jetzt sagen, es muss nicht unbedingt so sein, oder?
Nee, genau, weil der Denkfehler ist, man würde nur mit der Macht, mit der Gewalt da durchkommen, aber das ist gar nicht der Fall. Ne? Es geht ja bei dem Zartsein auch nicht darum, einzuknicken und zu kriechen. Das darf man nicht verwechseln. Also eher Tulpe als Efeu. Ja? Und die Tulpe, die hat ja trotzdem ihren Stand. Ja, und lässt sich nicht nur unterbuttern. Es geht darum, fest und freundlich im Kontakt zu sein. Wer zu fest ist, ist unbeweglich, kommt nicht mehr weiter, macht den anderen klein. Und wer nur freundlich ist, aber nicht fest, der lässt sich unterbuttern. Also wir brauchen beides, fest und freundlich.
Das ist ein schönes Bild. Wie kommen wir dahin? Das ist vielleicht gar nicht so einfach, oder? Es ist ja auch ein bisschen eine Gratwanderung.
Ja, und vor allen Dingen steckt da viel Angst dahinter. Ne? Also viele von uns haben eben Angst, da irgendwie übervorteilt zu werden und untergebuttert zu werden. Und immer wenn wir unter Druck sind, wenn Angst uns regiert, dann gehen wir so in die Notfallstrategien. Und dann wird es halt eher hart und verteidigend. Und dann geht man schon so mit so einer Hab-Acht-Stellung da rein. Und dann macht man natürlich auch gleich wieder die Erfahrung, aha, habe ich ja gewusst, der ist gar nicht zugänglich für meine Ideen. Und dann verstärkt sich das so immer mehr. Ne? Und da braucht es halt schon auch Mut zu sagen, ich probiere das mal auf eine andere Weise. Ich probiere mal, was würde denn passieren, wenn ich jetzt tatsächlich da mal ein bisschen mehr aufmache, nicht mit dieser Verteidigungshaltung reingehe. Das heißt nicht, dass es immer klappen muss, aber die Gefahr ist eben, dass man bei einer ungünstigen Erfahrung sofort wieder auf die komplette Gegenschiene geht.
Frau Hillenbrand, wo bleibt denn in der schnellen Welt und in vielen Ellenbogen der Raum fürs Zarte, fürs Fingerspitzengefühl, für die Samtpfötchen, von denen ich schon gesprochen habe?
Da wäre ganz viel Platz dafür, wenn wir unser Repertoire erweitern. Wir meinen, wir müssten uns durchkämpfen und da auch mal festzustellen, auf einem anderen Wege geht es auch und mal auszuprobieren, was passiert ist, wenn ich es auf einem anderen Weg mache.
Warum ist es denn wichtig? Also ich spreche jetzt mal von Empathie, das, was wir sagen, so diese Zartheit, das ist ja auch Empathie, diese Empathie zu empfinden und eben auch zu bekommen.
Ja, da haben wir manchmal so die Vorstellung, der andere müsste anfangen. Ja? Der andere sollte mal besser mit mir umgehen, dann würde ich auch. Das funktioniert halt leider nicht. Und wenn wir mit so einer Haltung drangehen, dann kommt man eher in so eine Opferhaltung rein. Ja? Die anderen gehen ja immer schlecht mit mir um, deswegen muss ich auch. Also der Anfang, der kann eigentlich wirklich nur an meiner Seite sein, dass ich ein Angebot mache, auf den anderen zugehe. Und das Zweite ist natürlich schon auch, man kann es nicht einfordern, dass der andere gut mit einem umgeht. Man darf sich aber schon auch zur Wehr setzen und zu sagen, das war nicht in Ordnung. Ne? Die Weichheit leben, die Zartheit leben, heißt ja nicht einzuknicken und sich alles gefallen zu lassen, sondern schon auf eine konsequente, aber angemessene, menschenzugewandte Weise miteinander umzugehen.
Zeit für Zartheit. Was das in unserem Alltag bedeuten kann, darüber sprach meine Kollegin Petra Diebold mit der Wiesbadener Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand. Zeit für Zartheit, das war unser Sonntagsthema heute, 2 Tage vor Frühlingsanfang. Und achten Sie mal auf die zarte Wiederkehr des Lebens in den kommenden Wochen. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nochmal nachhören in unserem Himmel und Erde Podcast. Den finden Sie bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.